Ein herzlich Willkommen Ihnen allen von Gabi Fröhlich zu dieser Sendung, in der wir sprechen über das Thema Wege aus der Depression. Was Depression ist, das weiß wahrscheinlich nur jemand wirklich, der es selbst erlebt hat. Betroffene beschreiben diesen Zustand zum Beispiel so. Plötzlich und ganz ohne Grund hat sich eine Wolke der Traurigkeit in mein Leben geschoben. Ich fühle mich, als würde ich einen Mantel aus Blei tragen. Alles kostet so viel Kraft, und zwar immer. Wenn ich nicht arbeiten muss, liege ich im Bett oder auf dem Sofa. Machen tue ich so gut wie nichts, aber ich erhole mich auch nicht. Zusammengerollt liege ich im Jogginganzug unter einer grünen Decke, auf dem Tisch drei Tafeln Kinderschokolade. Ich weiß nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal gefreut habe, mich leicht gefühlt und unbeschwert oder normal. Oder ist dieser Zustand vielleicht normal? Ich habe keinen sicheren inneren Maßstab mehr. Ich weiß lediglich, dass mir nichts mehr Spaß macht. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie einen solchen von einer Wolke der Traurigkeit belasteten Gemütszustand aus eigener Erfahrung. Oder Sie kennen jemanden, den dieser Mantel aus Blei immer wieder runterzieht. Vielleicht können Sie auch nur schwer nachvollziehen, wieso jemand so ganz ohne ersichtlichen Grund ständig so negativ drauf sein kann. Und Sie fragen sich, wie man damit richtig umgehen kann. In all diesen Fällen ist diese Sendung für Sie. Wir sprechen über Depression, vor allem aber über Wege aus der Depression. Und wir tun das mit Dr. Michael Tischinger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Facharzt für psychosomatische Medizin, Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Das liegt nicht weit von Balderschwang entfernt. Und dort ist er heute bei uns zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Dr. Tischinger.
Ja, hallo.
Grüß Sie Gott, Dr. Tischinger. Schön, dass Sie da sind. Dr. Tischinger, Sie haben ein Doppelstudium in Medizin und Theologie absolviert. Profitieren Sie heute als Psychiater und Psychotherapeut irgendwie auch von dieser theologischen Ausbildung?
Also definitiv. Ich bin sehr froh, dass ich diese beiden Zugänge gewählt habe, da ich den Menschen als ein ganzheitliches Wesen betrachte. Und wenn ein Mensch krank wird, dann leidet er nicht nur körperlich oder psychisch, sondern auch auf eine spirituelle Weise. Es geht dann um Sinnfragen, warum ist das so, wozu ist das gut, wie geht mein Leben weiter. Also der Mensch ist eine Ganzheit und die spirituelle Ebene ist eine Dimension des Menschen und sie ist wichtig, eben auch in Krankheiten sie zu berücksichtigen und sie zum Beispiel auch für die Genesung eines Menschen einzusetzen.
Kommen wir zum Thema Depression, das ja ganz besonders auch diesen Zusammenhang berührt. Sie haben selbst auch darüber gearbeitet. Sie werden uns sicher in dieser Sendung noch ein bisschen mehr davon erzählen. Aber zunächst mal der Blick auf das Phänomen Erkrankung an Depression selbst. Man hat den Eindruck, Dr. Tischinger, wir leben eigentlich in einer Gesellschaft, die so sorglos ist wie selten zuvor, in Zeiten zuvor. Und dennoch nehmen Erkrankungen an Depression zu, haben stark zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Ist das so oder definiert man heutzutage einfach Depression als eine Krankheit, was man früher nicht getan, sondern einfach nur als einen labilen Gemütszustand abgetan hat?
Ja, also danke für diese Frage. Das ist sehr wichtig. Das möchte ich gleich am Anfang betonen. Was ist denn eine Depression? Und eine Depression ist eine behandelbare, ernstzunehmende Erkrankung. Es gibt nach wie vor in unserer Gesellschaft Vorstellungen, dass eben Depression eher ein Charakterdefekt ist, dass jemand sich halt zusammenreißen soll oder in frommen Kreisen auch manchmal, das ist ein Zeichen eines fehlenden Glaubens, man müsse nur mehr beten. Und es ist wirklich eine Krankheit und eine behandelbare Krankheit. Und behandelbar heißt, es gibt wirksame Methoden, wirksame Möglichkeiten, dieser Krankheit zu begegnen. Aber man kann sie auch nicht letztlich ausheilen, sondern sie kann immer wieder auch auftreten. Aber es ist wichtig, dass sie einer Behandlung zugeführt wird und deswegen muss sie ernst genommen werden. Und das ist heutzutage, Gott sei Dank, etwas leichter geworden. In all den Medien, die wir zur Verfügung haben, ist das Thema sehr präsent. Wir sind uns bewusst, dass das eine ernstzunehmende Krankheit ist und dass das Menschen auch helfen kann, auch Hilfe aufzusuchen, im Sinne einer Entstigmatisierung, sich damit auch zu zeigen, was nicht immer leicht ist, auch heute noch nicht leicht ist, aber ich glaube, wir sind da insgesamt auf einem guten Weg, wenn jemand depressiv ist, auch zu sehen, ja, der braucht Hilfe, der braucht Unterstützung. Das ist mir jetzt ganz wichtig, gleich am Anfang zu sagen, es ist eben eine weit verbreitete Krankheit, die behandelbar ist, die behandelt werden muss. Und Menschen auch zu ermutigen, dann sich Hilfe zu holen, zum Arzt zu gehen, um wirklich auch das, was möglich ist, zu tun.
Sie sagen, eine weit verbreitete Krankheit, jetzt nochmal der Blick zurück in die Generation vielleicht unserer Eltern oder Großeltern, die sich vielleicht noch schwerer tun mit dem Begriff Definition Depression als Krankheit, weil man ja eben früher gesagt hat, jetzt eher nochmal stell dich nicht so an und das als Krankheit vielleicht nicht so wahrgenommen hat. Ist denn die Zunahme, die wir jetzt da feststellen, vor allem dem zu verdanken, dass wir es jetzt als Krankheit wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, oder nimmt die Zahl der Depressionen oder der möglichen, also der Erkrankung an Depression in unserer eigentlichen Wohlstandsgesellschaft doch zu?
Ja, also das ist eine interessante Frage, die wird auch in Fachkreisen auch kontrovers diskutiert. Faktum ist, dass mehr Menschen auch sich Hilfe holen, dass mehr Menschen behandelt werden, dass die Diagnose sozusagen häufiger gestellt wird, wo vielleicht früher sozusagen eine körperliche Erkrankung, Kopfschmerz, Rückenschmerz, irgendwas, was sozusagen etwas diffus war und auch zur Depression gehört hat, im Vordergrund stand, sind jetzt Ärzte auch schneller bereit, auch auf den Punkt zu kommen, sondern ja, letztlich steckt dahinter eine Depression. Die Wahrscheinlichkeit, zeitlebens an einer Depression zu erkranken, ist zum Beispiel bei Frauen 26%. Das heißt, jede vierte Frau wird einmal, mindestens einmal im Leben an einer klinisch behandlungsbedürftigen Depression erkranken. Bei Männern ist es 12%. Damit sind Depressionen neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Erkrankung in den westlichen Staaten mittlerweile.
Mhm. Kommen wir mal zu, Sie sagten, es ist eine behandelbare Krankheit, die man auch wirklich diagnostizieren kann. Wie sind denn die Symptome? Ist das eindeutig oder sind da die Grenzen zu, ich fühle mich mal nicht so gut, doch fließend?
Ja, also die Symptome sind eindeutig. Ein sehr erfahrener Arzt, ein geschulter Arzt kann das auch eindeutig erkennen. Es gibt sozusagen Kernsymptome. Das sind drei Kernsymptome. Das ist das eine, die depressive Verstimmung in einem abnormen Ausmaß für mindestens mehr als 2 Wochen. Also nicht nur einzelne Tage, wo man sich nicht wohlfühlt. Das zweite ist ein Verlust von Interessen, ein Verlust von Freude an Aktivitäten, die sonst normalerweise gerne angenehm erlebt worden sind. Das dritte ist ein Antriebsverlust, eine starke Ermüdbarkeit, Kraftlosigkeit. Das sind die Kernsymptome. Und dann gibt es darüber hinaus eben zusätzliche Symptome. Und die sind tatsächlich in der Tat auch sehr unterschiedlich. Das können körperliche Symptome sein. Vor allem bei älteren Menschen zeigt sich das häufig eher durch Klagen über Schmerzen, Druck, Missempfindungen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Das können aber auch psychische Symptome sein, wie zum Beispiel Hoffnungslosigkeit, Ängste, innere Leere, dass das Denken eingeengt ist, ein ständiges Grübeln müssen oder eben auch auf der Verhaltensebene, dass Menschen sich zurückziehen, unruhig wirken, so einen losen Beschäftigungsdrang haben, auch vielleicht reizbar, klagsam sind, Konzentrationsstörungen aufweisen, häufiger Fehler machen. Also das sind zusätzliche Symptome, die unterschiedlich sein können, aber ein erfahrener Arzt kann definitiv eindeutig diese Erkrankung diagnostizieren. Günstig ist es zunächst auch immer, erstmal auch eine organische andere Erkrankung auszuschließen. Deswegen sollte man, wenn man zum Hausarzt geht, zum Beispiel Blutwerte abnehmen lassen, vielleicht eine neurologische Untersuchung anschließen. Also es gibt auch organische Krankheiten, die sozusagen abgegrenzt werden müssen, die wie eine Depression erscheinen können. Zum Beispiel eine Schilddrüsenfehlfunktion kann auch ähnliche Symptome machen oder Leberkrankheiten können starke Müdigkeit hervorrufen. Also das heißt, es muss gut abgeklärt werden, dass keine andere organische Erkrankung vorliegt. Oder auch Medikamente können als Nebenwirkung depressive Verstimmungen machen. Das muss ausgeschlossen sein, aber dann kann diese Erkrankung von einem geschulten Arzt eindeutig gestellt werden.
Mhm. Wenn man das so eindeutig feststellen kann, heißt es, dass man da auch sagen kann, da passiert also medizinisch wirklich im Körper etwas. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich jetzt zum Beispiel Man ist es ja einleuchtend, dass jemand depressiv reagiert, wenn zum Beispiel eine schwere Trennung da war oder ein Trauerfall oder so. Das ist ja nachvollziehbar. Aber ist das auch so, dass das Körper eigene Ursachen auch haben kann?
Jawohl, also ich möchte zu Trauer kurz was sagen. Also man muss unterscheiden Trauer und Depression. Der Verlust eines Menschen ist eine Trauerreaktion sehr, sehr notwendig, um auch diesen Verlust zu bewältigen. Aber eine Trauerreaktion ist nicht gleich eine Depression. Eine Trauerreaktion ist üblicherweise kürzer und nicht so intensiv. Es wird nicht das eigene Selbstwertgefühl verletzt, sondern es ist tatsächlich dieses Betrauern dieses Verlustes, und es geht nicht dieses Zweifeln an sich selbst, am eigenen Selbstwert, an der eigenen Lebensberechtigung. Das heißt, da muss gut unterschieden werden, traurig zu sein, einen Verlust zu erleiden, damit auch in einer Trauerreaktion gut umzugehen, ist das eine. Aber es gibt dann sozusagen auch komplizierte Trauerreaktionen, und woraus dann auch wirkliche Depressionen auch entstehen können. Also Verluste können manchmal Auslöser sein für Depressionen. Aber letztlich ist bei der Depression ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es gibt verschiedene Ursachen, die zusammenspielen. Das sind zum einen biologische Faktoren. Das können zum Beispiel hormonelle Veränderungen sein, Klimakterium oder im Wochenbett, die sogenannte Wochenbettdepression. Es können körperliche Erkrankungen zugrunde liegen, die dann Depressionen begünstigen. Es können jahreszeitliche Veränderungen sein. Man spricht von chronobiologischen Faktoren, zum Beispiel saisonal bedingt, dass im Herbst, Winter so saisonal depressive Episoden auftreten. Aber es gibt auch äußere Faktoren, die dazu wirken. Das sind dann chronische Überlastungen zum Beispiel, eben Verluste, wo wir gerade angesprochen haben, die als Auslöser dienen können. Oder einfach einschneidende Lebensereignisse, berufliche Veränderungen, Wohnortswechsel. Also es ist in der Regel immer ein Zusammenspiel von inneren, biologischen, körperlichen Faktoren und äußeren Faktoren, Lebensumständen, die sozusagen zusammenwirken, damit sozusagen letztlich dann auch eine Depression sich entwickeln kann.
Das heißt, eine Veranlagung bringen die meisten Menschen, die an einer Depression erkranken, irgendwie mit, und dann gibt es dann irgendwelche auslösenden Faktoren, die dann diesen Kreislauf in Gang setzen.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Wir wissen, dass viele, die später an einer Depression erkranken, zum Beispiel schon als Kinder unter einem hohen Leistungs- und Anpassungsdruck standen. Sie mussten zum Beispiel in der Kindheit die ersehnte Zuwendung sich hart erarbeiten. Das führt dann dazu, dass so eine innere Haltung entsteht: Wenn ich keine besondere Leistung erbringe, bin ich nichts wert. Und andere können mich nur lieben, wenn ich was leiste. Und ich selbst kann mich nur annehmen, wenn ich auch wirklich eine besondere Leistung erbringe. Und wenn so jemand dann zum Beispiel konfrontiert wird im späteren Leben mit einer Situation, dass das, was ihm bedeutsam war, wegfällt, dass zum Beispiel ein Arbeitsplatz verloren geht oder die Aufgabe, eine bestimmte Rolle als Mutter, die Kinder verlassen das Haus, also im Moment ist sozusagen dieses Leistungsethos nicht mehr bedient werden kann, dann kann das dazu führen, dass dieses Schema, das in uns angelegt ist, dazu führt, dass sozusagen eine Depression tatsächlich entsteht, dass äußere Faktoren, zum Beispiel eine Lebenssituation beruflich oder privat, wo wir zu wenig Anerkennung bekommen und unseren Leistungshunger nicht mehr so ausleben können, dass dann letztlich wir wirklich in eine Depression stürzen. Und dann ist es eben auch Teil der psychotherapeutischen Behandlung, dass man dann nach innen ausschaut, was ist sozusagen in einem selber so als Disposition, als Vulnerabilität angelegt, dass man bearbeiten muss, diese inneren Haltungen, Überzeugungen zu korrigieren. Also es ist immer ein Wechselspiel von Innerem, von Prägungen, die wir oft aus der Kindheit mitbringen, und äußeren Situationen, die sich ergeben und die dann zusammenwirken und tatsächlich dann eben eine Depression als Ergebnis nach sich ziehen.
Also die inneren Faktoren können stark aus der eigenen Kindheit schon kommen, der Prägung des eigenen Selbstbildes und des Weltbildes, das man ja mit in die Wiege auch gelegt bekommt. Kann es auch genetische Ursachen haben? Man stellt ja doch fest, dass in Familien dann gehäuft auch Fälle von Depressionen auftreten. Ist das dann nur die gegenseitige Prägung oder gibt es auch genetische Ursachen?
Ja, es ist so, dass die Depression jetzt keine Erberkrankung ist, also keine genetische Erkrankung ist, aber, wie Sie gesagt haben, es gibt familiäre Häufungen. Das heißt, familiäre Häufungen, das ist dann sozusagen in diesem Konzept der erhöhten Vulnerabilität, wie Ärzte sagen, das heißt eine erhöhte Neigung oder eine höhere Gefährdung, sozusagen später dann mal auch depressiv zu reagieren. Das ist durchaus ein Risikofaktor, den jemand mitbringt, aber es ist nicht so, dass man eben Angst haben müsste, wenn jetzt die Mutter, ein Onkel depressiv erkrankt war, dass man dann automatisch selber auch eine Depression entwickeln wird. Es ist wie sozusagen ein Puzzle, ein Risikofaktor, der mit dazu beitragen kann, aber nicht muss. Es entscheiden dann immer auch äußere Lebensumstände, die dazukommen. Aber sicherlich ist es ein Faktor, der mit hineinspielt oder hineinspielen kann.
Jetzt haben wir so ein bisschen auf die Ursachen geschaut. Wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen, die an Depression erkrankt sind, in Ihren Kliniken sind ja eben, kommt das ja auch häufig vor als Bild von Menschen, die kommen, um bei Ihnen eben Heilung zu erfahren bekommen oder Ratschläge zu bekommen. Kann dieses Wissen um die Ursachen schon eine erste Hilfe sein im Umgang mit der Depression?
Das ist eine Hilfe. Es ist sozusagen wichtig, ein Verständnis zu haben, eine Idee, was hat da zusammengewirkt, was ist vielleicht die Prägung, die Vulnerabilität, was war der Bewältigungsmechanismus bisher und was war jetzt aktuell der Auslöser, der dazu geführt hat, dass praktisch dieser bisherige Bewältigungsmechanismus nicht mehr getragen hat, dass man sozusagen ein Verständnis bekommt, eine Hypothese, die man auch mit dem Patienten bespricht. Mir ist wichtig, wenn es darum geht, Ursachen zu besprechen, dass es nicht um die Frage geht, nach einer Schuld zu suchen. Wer hat denn was falsch gemacht? Ja? Aber das ist landläufig doch immer noch so ein Gedanke, den ich immer wieder mal höre, ja, woran liegt es denn? Wer ist schuld daran? Wer hat was falsch gemacht? Also nicht in diesem Sinne sozusagen einen Fehler, eine Schuld zu suchen, sondern ein Verstehen, was hat zusammengespielt, welche Faktoren sind zusammengekommen und damit auch Ansatzpunkte zu haben, um zum Beispiel zu gucken, ist da jetzt mehr ein tiefenpsychologischer, psychotherapeutischer Zugang möglich und notwendig oder ist es vielleicht günstig, jetzt primär auch medikamentös zu behandeln. Es gibt verschiedene Behandlungsstrategien und indem man eben eine Konzeption, ein Verständnis hat, was im einzelnen Fall dazu beigetragen hat, kann man auch eine Therapieplanung daraus ziehen, zum Beispiel auch Angehörige mit einbeziehen, etc.
Wenn Menschen eine Depression haben, dann ist es ja oft so, dass sie sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen. Das ist klar. Erstmal ist alles mühsam, auch das Sprechen über die eigenen Gefühle, alles scheint sinnlos zu sein. Die Außenwelt lebt sowieso in einer anderen, in einer sonnigeren Welt. Also wer soll da das nachempfinden können? Dann haben wahrscheinlich viele auch die Befürchtung, dass sie die anderen runterziehen und sie wollen nicht zur Last fallen. Das ist also so ein richtiger Teufelskreis. Wie kann da ein Weg hinausgehen, auch zum Beispiel sich Hilfe zu suchen?
Das ist sehr wichtig, was Sie ansprechen, weil ich glaube, das ist in der Depression wirklich eine ganz zentrale Frage, wie man sich damit auch mitteilt und sich Hilfe holt. Wenn ich nochmal vergleichen darf, ich hatte angesprochen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen die zwei häufigsten Erkrankungen sind. Im Umgang mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung sind wir sehr offen. Wir sprechen offen darüber, wenn jemand einen Herzinfarkt hatte. Ich höre zum Beispiel manchmal von Männern sagen, die mit einem gewissen Stolz sogar sagen, ich habe 3 Bypässe, wie wenn sie sagen wollten, was bin ich doch für ein harter Kerl. Also da gehen Menschen sehr offen damit um, mit dieser Art von Erkrankung. Mit Depression ist es so, dass nach wie vor eine Angst besteht, an sozusagen von Kollegen, Vorgesetzten, Nachbarn, Freunden sozusagen stigmatisiert zu werden, dass man eigentlich ein Schwächling ist, dass man sich nur zusammenreißen müsste, dass es negative Konsequenzen an der Arbeit geben könnte. Also es gibt eine Angst, sich damit zu zeigen und das macht die Krankheit noch schlimmer, weil dann Menschen sich schämen, sich zurückziehen, Hilfe, die möglich wäre, vielleicht nicht suchen. Und das ist auch ein Anliegen für mich, für diese heutige Sendung, dass wir so ein Stück entstigmatisieren und dazu beitragen, Menschen zu ermutigen, dass sie sich auch Hilfe holen und dass sie sich auch zumuten, dass sie sagen, ja, ich mute mich zu, ich hole mir Hilfe, ich hole mir Unterstützung. Das ist ein wichtiger Schritt raus aus der Erkrankung.
Manchmal gibt es ja Freunde und Familienangehörige, die in der Nähe sind, die dann vielleicht versuchen, auch zuzuhören und gute Worte zu finden und so. Aber bei einer echten Depression reicht das wahrscheinlich nicht.
Ja, genau. Also Sie sprechen das an. Das eine ist das Wichtige, dass Angehörige, Freunde sozusagen als Menschen gebraucht werden, die ein Mitgefühl haben, die wirklich auch da sind und Mut machen und jetzt nicht nur sozusagen sagen, ja, das wird schon wieder, also ein wirkliches auch Dasein und Mitgefühl haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Gefahr, wenn dann Angehörige, Freunde meinen, sie müssen jetzt die Therapeuten sein und so eine Art Do-it-yourself-Therapie versuchen. Also das heißt, es ist wichtig, dass man auch professionelle Hilfe holt, als Freund, als Partner, als Angehöriger da ist und versucht zu unterstützen, die Hand zu reichen, aber auch die wirkliche Notwendigkeit, eine professionelle Unterstützung zu holen, den Patienten auch zu ermutigen und zu begleiten, wenn nötig, zum Arzt zu gehen, zum Psychologen. Also wirklich auch die eigenen Grenzen zu achten, dass Angehörige und eben Freunde auch ihre Grenzen kennen. Wichtig ist, dass sie da sind, dass sie offen sind, aber dass sie sagen, du, ich bin nicht dein Therapeut, ich möchte aber gern, dass du Hilfe holst und ich unterstütze dich, Hilfe zu suchen. Also diese Balance zwischen Dasein, aber auch die Grenzen achten und Hilfe für professionelle Helfer sozusagen zu ermöglichen.
Kann es auch sein, dass manchmal Medikamente angesagt sind?
Ja, in der Behandlung der Depression ist es so, dass es, sage ich mal, verschiedene Strategien gibt. Die Behandlung der Depression richtet sich vor allem nach der Schwere der Depression. Wir als Ärzte unterscheiden drei Formen. Das ist sozusagen die leichte, die mittlere und die schwere Form der Depression. Die leichte Form der Depression, da ist es so, dass Ärzte auch oft aktiv abwarten. Das heißt also, sie sagen, sie bestellen den Patienten noch mal in 2 Wochen ein und dann noch mal in 2 Wochen. Versuchen vielleicht erstmal mit schlafhygienischen Maßnahmen zu unterstützen, so ein bisschen Aufklärung.
Also schlafhygienisch heißt
schlafhygienisch, das heißt, in fast 90% der Fälle ist ein Frühsymptom eine Schlafstörung. Ja, eine Schlafstörung heißt, dass ein Patient sagt, jetzt die letzten Tage, Wochen, ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich bin tagsüber nicht mehr so erholt, dass man dann überlegt, was kann man machen? Da kann man Medikamente geben, aber es gibt auch andere Sachen, dass zum Beispiel der Arzt mit dem Patienten guckt, trinkt jemand am Abend Alkohol, schaut jemand noch aufregende Spielfilme am Abend oder ist es nicht günstiger mal so zu gucken, hat er das Handy eingeschaltet am Bett, kann nicht wirklich abschalten. Das heißt, einfach mal zu gucken, was kann man auf natürliche Weise tun, um den Schlaf zu unterstützen. Also das wäre so eine erste Phase, wo bei einer leichten Form von Depression der Arzt erstmal berät und Anregungen gibt, körperliche Bewegungen am Abend vielleicht nochmal einen Spaziergang machen, um auch sich sozusagen nochmal auf die Nacht vorzubereiten. Das sind sozusagen nicht medikamentöse, nicht im engeren Sinn antidepressive Behandlungen, sondern ein aktiv beratendes Unterstützen durch einen Arzt. Wenn es aber die zweite Stufe, eine mittelgradige Depression erreicht hat, dann ist entweder eine medikamentöse Behandlung oder eine psychotherapeutische Behandlung notwendig. Das hängt dann auch vom Patienten ab, was er möchte oder auch die Entscheidung des Arztes. Manchmal auch, was ist verfügbar? Ist ein Therapeut, ein qualifizierter Therapeut verfügbar? Manchmal haben die lange Wartezeiten. Also da gibt es die Entscheidung medikamentös oder psychotherapeutisch. Und wenn es dann die dritte Form, also eine schwere Depression, angenommen hat, dann ist in der Regel beides notwendig, also medikamentös und psychotherapeutisch. Und dann reichen auch ambulante Maßnahmen nicht mehr aus. Dann ist auch sozusagen ein stationärer Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik, zum Beispiel wie der Adula Klinik, in der ich arbeite, oder auch manchmal ist eine psychiatrische Klinik günstig. Dann ist sozusagen auch eine stationäre Behandlung angezeigt.
Wege aus der Depression, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung. Unser Gast ist der Psychiater und Psychotherapeut Dr. Michael Tischinger, Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Wir werden jetzt etwas Musik hören und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann auch jetzt so schnell wie möglich die Gelegenheit geben, anzurufen und mit Ihren Fragen zu Wort zu kommen. Sie können anrufen und direkt in dieser Sendung mit Dr. Tischinger sprechen unter der Hörernummer von Radio Horeb 089 517 008 008. 0848, das ist die Hörernummer zu dieser Sendung, 089 517 008 008, und Ihre Fragen zum Thema Wege aus der Depression sind uns sehr herzlich willkommen. Wege aus der Depression, das ist unser Thema in dieser Lebenshilfe-Sendung, 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie anrufen können und direkt mit unserem Gast Dr. Michael Tischinger sprechen können. Er ist Psychiater und Psychotherapeut, auch Theologe. Wir wissen, dass es schwer ist, über eine eigene Depression zu sprechen, aber ich möchte Ihnen dennoch Mut machen, anzurufen, wenn Sie eine Frage an Dr. Tischinger haben. Eine Frage in einer Sendung ersetzt natürlich kein therapeutisches, wirkliches Gespräch, aber es kann ein erster Anfang sein, vielleicht ein kurzer Ratschlag für weitere Hilfe. Sie sind mit einer Depression nicht alleine. 26% aller Frauen, hat Dr. Tischinger gesagt, erkranken im Laufe ihres Lebens an einer Depression. Also es ist eine durchaus verbreitete Krankheit. Und Sie können wirklich gerne anrufen und hier Ihre Fragen direkt an Dr. Tischinger stellen. 089 517 008 008. Und ich sehe gerade, dass die Regie mir Fragen durchgibt. Wir warten kurz ab, was das ist. Unterdessen, Dr. Tischinger, Sie haben gesagt, es ist manchmal auch eine stationäre Behandlung notwendig. Was passiert denn da ungefähr, wenn man jetzt in eine Klinik kommt? Genau.
Der Patient ein multiprofessionelles Behandlungsteam hat. Das heißt, es gibt Ärzte, Pfleger, Psychologen, Körpertherapeuten, Sozialarbeiter, Physiotherapeuten. Das heißt, da wird versucht, über einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, also nicht nur Medikamente, sondern vielmehr auch also ganz gezielte Bewegungsangebote, über Einzelgespräche, Gruppengespräche, sozusagen auch Kontakt zu bekommen wieder mit den eigenen Gefühlen, mit einer Perspektive, wie es gut weitergehen kann. Das heißt, da gibt es neben diesem multiprofessionellen Angebot dann auch diesen Schutzraum der Klinik, wo man weiß, dass man mit allem willkommen ist, mit allem sich zeigen kann. Es ist dann auch auf dieser Milieuwechsel, der sehr hilfreich ist, dass man einfach da, wo man zu Hause ist und dann vielleicht die Arbeit sieht, die man nicht mehr bewältigt oder die Probleme auch einem über den Kopf gewachsen sind, dass man einfach einen Abstand hat, um aus dem Abstand heraus nochmal einen neuen Blick zu gewinnen. Und es ist so, dass so durchschnittliche Behandlungsdauern sind so 6 Wochen, und dass unsere Erfahrungen sind und eben auch die Ergebnisse, dass das wirklich bei den allermeisten Patienten eine deutliche Besserung bis hin zu einer völligen Genesung auch bewirken kann, sodass auch stationäre Behandlungen oft auch Hürden sind, die man überspringen muss, weil das ja bedeutet, auch sich einzugestehen, dass man mehr Hilfe braucht als nur zu Hause. Aber dass das wirklich wirksame Hilfen sind und dass gerade stationäre Angebote sehr, sehr effizient und hilfreich sind.
Vielleicht dann auch im Umgang später mit der Erkrankung dann zu Hause bewusster damit umzugehen.
Ganz genau. Es ist so, dass wir auch neben dem Aspekt, dass Depression eine Krankheit ist, auch den Aspekt betonen, es ist auch eine Chance. Eine Chance, durch die therapeutische Begleitung auch gestärkt daraus hervorzugehen. Also viele berichten das auch, sagen, ja, nach der Depression bin ich bewusster mit mir umgegangen, habe gesünder, achtsamer gelebt, habe mich und das Leben ganz anders wahrgenommen, spüre meine Grenzen besser, bin wieder in Kontakt mit meinem Körper, meinen Gefühlen. Das heißt, Menschen sagen, ich bin nicht mehr der Alte, ich bin gewachsen, ich bin weiter geworden, habe mich weiterentwickelt, sodass die Depression dann auch letztlich geholfen hat, sozusagen Dinge zu entwickeln, die vorher noch, sagen wir, unterentwickelt waren.
Ich habe 2 Fragen hinterlegt bekommen, die wir gleich ansprechen wollen. Ich möchte zunächst eine Hörerin mit in diese Sendung nehmen, die in dieser Sendung direkt anruft. Frau Fischer aus Thüringen. Grüß Sie Gott, Frau Fischer. Können wir Sie hören,
ja, Frau Fischer? Ich bin am Apparat. Ja. Mhm.
Ja, Frau Fischer, Sie müssten vielleicht das Radiogerät erstmal im Hintergrund ausstellen.
Ach bitte so, ja, ist in Ordnung.
Machen Sie es kurz, der Hinweis an alle unsere Hörerinnen und Hörer, sobald Sie über den Kopfhörer die Sendung hören, das gilt auch allen anderen, für alle anderen Hörerinnen und Hörer, dass Sie dann bitte das Radiogerät abstellen, weil es sonst ein Echo gibt. Ja, so, okay. Wir hören Ihnen jetzt zu.
Ich habe mal eine Frage. Mein Sohn, 35 Jahre alt, der war schon dreimal in der Klinik, mittlere Depression, und nimmt seit 2012 das Paroxat. Vorher hat er das Cipralex genommen. Paroxat 20, jeden Tag eine Tablette. Ich habe nun Angst wegen den Nebenwirkungen. Also ich finde auch, es wird nicht gründlich genug auf alle möglichen Wirkungen geachtet. Es wird zwar ab und zu mal halbjährlich eine Blutentnahme gemacht, aber ich glaube, das ist nicht umfassend genug. Und jetzt bemerkt er auch, der Vitamin-D-Spiegel ist laufend zu niedrig, obwohl er da auch schon Medikamente genommen hat. Dann der HDL-Wert ist und LDE-Wert, die stimmen nicht, die sind auch schon, dass dann so eine Art Arterienverkalkung sich bemerkbar macht und so weiter. Wie ist das dann, wie lange kann man das überhaupt nehmen und müsste das nicht mal ins Auge gefasst werden, dass das schleichend runtergefahren wird? Mhm. Also ich habe so meine Bedenken.
Ja, Frau Fischhoff, ich denke, das ist eine Frage, die sich viele stellen, die eben eine psychische Erkrankung auch medikamentös behandeln müssen vielleicht auch. Wie sieht das mit den Nebenwirkungen aus? Bei manchen sind die Leberwerte stark betroffen und so. Wie kann man damit umgehen, Dr. Tischinger?
Eine wichtige Frage, und zwar haben Sie angesprochen, dass Ihr Sohn ja jetzt dreimal eine depressive Phase wohl hatte, dreimal auch in Behandlung war. Und es ist so, dass es Leitlinien gibt, und diese Leitlinien besagen, wenn jemand eine zweite oder eine dritte Episode hatte, dass dann die Empfehlung ist, dass man sozusagen als Rückfallschutz für circa 2 Jahre auch ein Medikament nimmt, ein Antidepressivum. Es gibt deren viele, Sie haben jetzt 2 genannt. Das Gute ist, dass es mittlerweile eine ganze Palette von unterschiedlichen zur Verfügung stehenden Antidepressiva gibt. Das heißt, diese Medikamente, wenn sie Nebenwirkungen haben, kann man auch austauschen in ein anderes, ein vielleicht dann besser verträgliches. Das, was Sie gesagt haben, ist wichtig, das zu monitoren, also zu gucken, wie verträgt man es, wird das Blutbild kontrolliert, ist die Dosis richtig. Das heißt, meine Empfehlung ist, sozusagen, so wie jetzt bei Ihrem Sohn, wenn man in so einer Rückfallschutzbehandlung ist, dass man eben durchaus immer auch regelmäßig das ärztlich überprüfen lässt und auch prüft, stimmt das Medikament noch, müsste man was ändern, Dosis, oder wenn die Nebenwirkungen stören oder auftreten, überhaupt sozusagen Nebenwirkungen da sind, dass man dann auch eine Alternative hat. Also da gibt es Gott sei Dank viele Alternativen.
Frau Fischer?
Das kann ich noch vielleicht noch sagen. Das Medikament wirkt ja auf das Gehirn. Es ist ja nicht so, wie wenn man eine Tablette für den Morgen nimmt oder so. Und das Gehirn, ist das dann nicht wie eine Droge? Das Gehirn wartet dann drauf. Das kann man ja nicht heute und morgen absetzen. Müsste man ja ausschleichend machen. Und Sie sagen 2 Jahre. Das ist ja jetzt schon 3 Jahre, 3,5 Jahre. Und ich befürchte, je länger das genommen wird, je länger wartet regelrecht das Gehirn mal so primitiv ausgedrückt auf dieses Medikament. Ja.
Das ist ganz wichtig, was Sie ansprechen, weil das ist das, was ganz viele Menschen bewegt mit Antidepressiva. Was macht es im Gehirn? Verändern die das? Führt es zu Abhängigkeiten? Also die gute Nachricht ist, die klassischen Antidepressiva, die jetzt nicht Beruhigungsmittel sind, sondern wirkliche Antidepressiva, die machen nicht abhängig, die ersetzen sozusagen Botenstoffe, die das Gehirn sonst auch produziert, das heißt Serotonin, zum Beispiel Noradrenalin, an diesen Botenstoffen, die es auf natürliche Weise im Gehirn gibt, die außer Balance geraten sein können bei einer Depression, die werden dann sozusagen durch Antidepressiva stimuliert. Es ist also nicht so, dass es langfristig Antidepressiva schädlich seien, zu Abhängigkeiten führen oder zu Gehirnveränderungen führen, sondern die sozusagen Botenstoffe, die das Gehirn natürlicherweise hat, sozusagen modulieren, ausbalancieren sollen. Also an der Stelle kann ich Sie beruhigen, dass diese Medikamente, die Sie genannt haben, nicht schädlich sind, nicht abhängig machen. Und dass man halt natürlich gucken muss, wirken sie oder haben sie Nebenwirkungen, und deswegen entscheiden muss, stimmt es noch oder nicht mehr. Aber per se machen sie eben keine langfristigen Nebenwirkungen, vor denen sich aber ganz viele Menschen fürchten. Ja, deswegen ist es gut, auch da Klarheit zu schaffen, dass diese Medikamente nicht gefährlich oder schlecht sind. Also ich rate aber ab, zum Beispiel das Beruhigungsmittel auf Dauer zu nehmen. Also manche Menschen nehmen dann zum Beispiel Benzodiazepine. Das sind keine Antidepressiva, die machen auch abhängig, da gewöhnt man sich dran. Also das ist zu unterscheiden, aber die Medikamente, die Sie jetzt benannt haben, sind an dieser Stelle auch wirklich mit gutem Gewissen einzunehmen, auch über, über Jahre, wenn nötig.
Ich denke, Frau Fischer, es ist natürlich, dass man Anfragen hat, wenn man Beipackzettel von Medikamenten liest. Aber ich denke, an dieser Stelle müssen wir auch noch weitere Hörer zu Wort kommen lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Frage. Wir wünschen Ihrem Sohn Gottes Segen und wirklich viel Kraft Ihnen allen als Familie beim Durchstehen dieser Erkrankung.
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Herr Schmidt aus Rheinland-Pfalz ruft uns als Nächster an. Guten Tag, Herr Schmidt.
Ja, hallo zusammen. Hier ist Wilhelm Schmidt am Apparat. Ich wollte nur meine Erfahrungen und Lebenserfahrungen und Kenntnisse kundtun, ohne jetzt im Speziellen auf was einzugehen.
Ja, vielleicht kurz.
Und zwar alles, was einem nicht gut tut, zu meiden, sozusagen Fremdbeeinflussungen, die man als degenerativ oder schlecht empfindet, bewusst verzichten. Ne? Und als praktische Lösung habe ich für mich Folgendes zu sagen, aber das ist nur ein Punkt. Und zwar, ich bin durch Zufall an sogenannte Vollspektrumlampen gekommen. Die werden normal für tierische Bereiche verwendet. Ich spreche da jetzt nur ganz grob drüber. Ich kann da jetzt nicht
ins Detail gehen. Herr Schmidt, einfach, dass es nicht zu lang wird, weil wir wirklich einige Fragen warten haben noch. Das sind Lampen, die irgendwie durch das Gemüt beeinflussen, wenn man sich darunter setzt. Ist das richtig?
Genau, und zwar diese Lichtspektren sind sehr gut fürs Gemüt.
Jawohl, darf ich gleich was dazu sagen? Sie haben zwei Aspekte angesprochen, ich würde gerne zu beiden etwas sagen. Das eine, sozusagen auf Dinge verzichten oder sich vor Dingen zu schützen, die einem nicht gut tun, da würde ich ganz Ihnen beipflichten. Zum Beispiel fällt mir spontan ein Alkohol. Menschen, die dann zum Beispiel, weil es ihnen nicht gut geht, mehr Alkohol trinken, weil es zunächst vielleicht den Schlaf unterstützt, die merken vielleicht nicht, aber es ist tatsächlich so, dass der Alkohol auch depressiogen ist, also die Stimmung verschlechtert, sogar sie den Kater danach macht, also Dinge, die einem schaden, wie jetzt Alkohol oder vielleicht auch bestimmte Art der Medien, der Beeinflussungen, wo wir spüren, wir müssen uns schützen, auf die zu verzichten, das ist ein gesunder Aspekt, wo wir auch aktiv etwas tun können, uns vor Einflüssen schützen, die nicht günstig von sind. Das andere, das Thema Licht. Es gibt eine Lichttherapie für saisonal bedingte Depressionen. Also Menschen, die vor allem immer im Herbst, Oktober, November beginnend unter depressiven Schwankungen leiden, da gibt es eine spezifische auch Lichttherapie, die aber auch ärztlich verordnet sein soll. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden kennen, der so eine saisonal depressive Verstimmung hat, dann würde ich raten, zum Arzt zu gehen und zu prüfen, ob diese spezielle Form von Lichttherapie angezeigt ist. Die kann dann manchmal in Hausarztpraxen durchgeführt werden. Und es gibt Geräte, die man sich auch besorgen kann, die man zu Hause anwenden kann. Aber ich würde sehr dazu raten, in dem Bereich wirklich mit einem Arzt zu sprechen, weil ich weiß, auch auf dem Markt gibt es unterschiedlichste Anbieter, die Dinge versprechen, anpreisen und die aber nicht das halten, was sie verkünden. Deswegen bitte immer, wenn man alternative, ergänzende Methoden versuchen möchte, sich auch beraten zu lassen, am besten von einem Fachmann.
Ja, ein herzliches Dankeschön an Herrn Schmidt für seine persönlichen Erfahrungen, auch Tipps, die er uns mitgeteilt hat, aus eigener Erfahrung. Alles Gute Ihnen, Herr Schmidt. Eine von den hinterlegten Fragen möchte ich jetzt schon stellen. Die anderen werde ich am Ende der Sendung stellen, weil sie grundsätzlicherer Art sind. Aber das beeinflusst vielleicht das, was die Hörerin oder der Hörer zu tun gedenkt. Die Frage war an Sie, Dr. Tischinger, sind Sie auch so zu erreichen? Sie haben gesagt, es gibt oft lange Warteschlangen bei Psychotherapeuten. Es wurde gefragt, ob man ein Gespräch auch so mit Ihnen bekommen kann.
Es ist so, dass ich ja in einer Klinik tätig bin, in der Adler Klinik in Oberstdorf, und wir eben stationäre Behandlungen anbieten. Ich selbst biete keine ambulanten Behandlungen an, da sozusagen die Klinik, wir haben 140 Patienten, da bin ich sehr gut auch gefordert. Das heißt, wenn Menschen tatsächlich eine stationäre Behandlung überlegen oder aufsuchen wollen, dann dürfen sie sich gerne an mich oder an die Adler Klinik auch wenden. Also ambulante Behandlungen bieten wir nicht an. Aber da gibt es dann zum Beispiel Clearingstellen von der Bundespsychotherapeutenkammer, wo man erfragen kann, wo im Umfeld jetzt auch ein Therapeut mit einer entsprechenden Ausbildung auch sozusagen verfügbar ist, der jetzt keine allzu lange Warteliste hat. Also gibt es Auskünfte von den Bundespsychotherapeutenkammern beim Ambulanten. Im stationären Bereich gerne kann man sich an uns wenden. Adler Klinik in Oberstdorf. Auf unserer Website sind alle Daten, Telefon, E-Mail genannt.
Braucht man da immer einen Einweisungsschein?
Es ist so, dass wenn jemand in die Klinik möchte, die Klinik wird sozusagen von allen Krankenkassen belegt, dann muss es eine ärztliche Verordnung geben, es sei denn, jemand kommt als Selbstzahler und sagt, ich bezahle das selber. Dann ist es nicht notwendig.
Gut, danke schön für diese Informationen, Dr. Tischinger. Wir begrüßen als nächstes Frau Moosberger aus Leipzig. Guten Tag, Frau Moosberger.
Und zwar die Julia, 35 Jahre, ist so schwer krank und geht einfach nicht zum Arzt. Und die Ärztin, die hier drüben, die Frau Dr. Reusner, die ein großes Umfeld hat an Betreuung, die nimmt im März, April keine neuen Kunden mehr an. Dass erstmal die neuen von Januar bis März untergebracht werden. Und ich habe Angst um meine erstgeborene Tochter. Sie ist ein anderes Kind. Ich wurde 80. Ich habe so enorm große Angst.
Also, ja, vielleicht können wir hören, was Frau Herr Dr. Tischinger dazu sagt, Frau Moosberger. Also, es geht um die älteste Tochter, ja, und sie ist schwer krank. Ja. Therapeutischer Zugang schwierig.
Ja, also Frau Moosberger, das berührt mich, dass Sie, ich spüre Ihre Sorge als Mutter um die Tochter. Und wenn sie sagt, sie sucht sich keine Hilfe, dass Sie da auch selber in eine schwierige Position kommen. Das eine ist, was ich immer empfehle, dass man als Angehörige erstmal dann auch sich selbst Unterstützung holt, dass man diese Not, die einen das auch macht, dass man sieht, wie das Kind leidet, aber im Moment offensichtlich noch nicht bereit ist, sich Hilfe zu holen, dass Sie erstmal schauen, dass Sie dadurch, weil Sie auch dadurch belastet natürlich auch sind, erstmal auch gucken, wie bekommen Sie Hilfe, dass Sie noch gut schlafen und dass Sie in dieser Sorge um die Tochter bei Kräften bleiben. Das ist so das eine, was ich ganz wichtig finde, dass Sie gut schauen, dass Sie für sich gut unterstützt sind. Das zweite ist, dass eben tatsächlich gegen den Willen eines Betroffenen ist oft schwer ist, eine Behandlung zu initiieren. Es gibt aber dann doch immer Menschen, die dann einen Zugang haben, vielleicht eine Freundin, ein Partner oder irgendjemand, wo man dann auch andere Menschen noch mit einbinden kann, um vielleicht in einem positiven Sinn auf den Betroffenen einzuwirken, ihn zu ermutigen. Und wenn die eine Ärztin jetzt momentan keine Zeit hat, dann denke ich, es gibt sicher einen anderen Kollegen, vielleicht auch einen Psychologen, wenn sie zum Arzt erstmal nicht gehen möchte, dass man guckt, wo ist sie denn bereit, zu wem wäre sie bereit, wo ist es eine Möglichkeit. Manchmal muss man auch sogar längere Wege in Kauf nehmen, um dann wo anzukommen, wo jemand Vertrauen fassen kann. Aber beides, bitte sorgen Sie gut für sich, dass Sie in dieser Sorge um die Tochter selbst bei Kräften bleiben. Und das andere, wen kann man dann noch einbinden, wenn es die Ärztin nicht zur Verfügung steht und die Tochter im Moment auf ihren Rat nicht hört? Wer könnte da vielleicht noch helfen, um die Tochter zu motivieren, sich Hilfe zu holen?
Mhm. Frau Moosberger?
Sie nicht da. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie jetzt am Dienstag zu meinem 57. Geburtstag zum Jahr der Barmherzigkeit überhaupt in der Lage ist, zu kommen und mir zu gratulieren. Ich habe Panik. Einfach Panik. Weil ich zu Weihnachten gekommen ist.
Ja.
Ich habe am 9.3. zum Geburtstag unserer jüngsten Tochter gesehen. Das letzte Mal. Und jetzt steht mein Geburtstag an. Ich weiß es nicht. Ich habe Panik. Ich war heute im Chorade-Messe und ich habe die Hebamme darum gebeten, die heute mit in der Chorade-Messe war, am Barbara-Tag, für Julia händeringend zu beten. Händeringend. Mit dem Dienstag.
Ja. Also ich höre, dass Sie selber Panik haben, dass Sie da wirklich in Not sind, weil Sie jetzt auch nicht mehr den engen Kontakt haben und nicht genau wissen, meldet sie sich Ihre Tochter. Und also ich möchte, Sie haben vorhin Barbara-Tag angesprochen, das ist ja der Tag, wo auch so diese Hoffnung, ja, dafür steht, ich möchte Ihnen Hoffnung machen, dass Sie, wenn Sie sich Menschen anvertrauen und Sie erstmal für sich Hilfe holen, dass Sie beruhigt sein können, dass Sie auch vielleicht Ihre Tochter, wenn Sie jetzt nicht Einfluss haben, auch auch für sie beten oder für sie das tun, was sie tun können, auch wenn sie es nicht so Einfluss nehmen können, wie sie es gern hätten. Aber bitte schauen Sie, dass Sie da, wo Sie in Angst geraten, dass Sie etwas für sich tun, wo Sie die Angst wieder beruhigen, wo Sie wieder Vertrauen haben, Hoffnung, dass auch für Ihre Tochter der Weg weitergehen wird. Also bitte sorgen Sie gut für sich, dass diese Panik Sie nicht krank werden lässt. Mhm.
Dankeschön für Ihren Anruf. Ja, es ist ein Weg. Wahrscheinlich muss man sich vor Ort, muss man sich sicher auch die Hilfe holen. Wir können in einer Sendung nicht die persönliche Begleitung durch Profis, aber auch durch Freunde, Verwandte, Bekannte und so ersetzen. Das wünschen wir Ihnen allen, dass Sie da gut begleitet sind. Alles Gute Ihnen auch, Gottes Segen Ihrer Tochter. Und ich rufe das jetzt auch in unsere Hörerfamilie hinein, wenn sich jemand berufen fühlt, mitzubeten für die Tochter von Frau Mosbach, wäre es sehr schön, wenn Sie sie da auch unterstützen würden. Dr. Tischinger, jetzt ist der Glaube angesprochen worden. Wie ist es, wenn man persönlich einen Glauben an Gott hat? Das ist ja bei unserer Hörerin auch der Fall gewesen. Aber dennoch ist es so, dass offensichtlich der persönliche Glaube nicht immer schützt davor, dass man doch entweder selbst von Depressionen befallen ist oder sich Sorgen machen muss um einen nahen Angehörigen.
Da spricht sie was Wichtiges an, das Thema, wie gehört das zusammen, die eigene Religiosität, der Glaube und das Auftreten von Depressionen. Es ist so, dass einerseits tatsächlich Glaube, ein gesunder Glaube, eine starke Ressource sein kann. Wenn wir uns das Leben so vorstellen wie eine Waage, dass auf der einen Seite Belastungen sind, die auftreten, auf der anderen Seite Ressourcen, dann ist der Glaube für ganz, ganz viele eine starke Ressource, die sozusagen diese Balance halten kann. Und doch ist es aber auch ein Aspekt, und manchmal sind die Belastungen so groß, dass auch diese Ressource nicht ausreicht und dass eben auch Menschen, die selber tief im Glauben sind, genauso wie alle anderen auch depressiv erkranken können. Also Depression ist nicht das Zeichen eines fehlenden Glaubens. Und es ist wichtig, dass da wir auch dann Menschen kennen, die vielleicht in unseren Gemeinden oder Umfelden, dass wir dann Menschen, die depressiv sind und im Glauben sind, dass wir auch denen vielleicht, wenn sie dann auch selber zum Beispiel den Bezug zu einem barmherzigen Gott in dieser Depression auch nicht mehr spüren können, weil in einer Depression ist es so, dass wir sozusagen an uns selbst beginnen zu zweifeln, vielleicht auch an anderen Menschen zu zweifeln beginnen und auch an Gott zweifeln. Das heißt, es kann manchmal für gläubige Menschen eine zusätzliche Belastung in der Depression sein, dass sie sozusagen diese Gottverbundenheit auch nicht mehr so spüren, dass sie sich verlassen fühlen, und dann ist so ein stellvertretendes Glauben, ein stellvertretendes Fürbittesprechen, ein stellvertretendes Hoffen auch das, was wir anbieten können, und eben anstatt Schuldvorwürfe zu machen, eben ein wirkliches Annehmen, ein wirkliches Ermutigen. Also es braucht sozusagen die Stärkung eines menschenfreundlichen Gottesbildes dadurch, dass wir selber auch menschenfreundlich sind, Menschen mit wirklichem Mitgefühl begegnen und verstehen, dass eben eine Krankheit ist und nicht Zeichen eines fehlenden Glaubens. Und ich habe ein schönes Buch mal gelesen, da wurde ein Seelsorger, der selber lange Zeit Menschen in Depressionen begleitet hatte, selbst depressiv, und er hat aus dieser Erfahrung heraus gesagt, für ihn war damals, als er dann in der Depression war, als Seelsorger wichtig, dass eben er auch gespürt hat, wie so der Glaube wie verloren ging, dass er aber gespürt hat, dass andere im Sinne einer Stellvertretung für ihn sozusagen ihn mitgetragen haben. Und ich denke, das ist immer möglich, sodass eben auch diese Verbundenheit mit anderen Menschen, was ja auch eine Stärke von Glauben, von Glaubensgemeinschaften sein kann, eben da auch vielleicht besonders zum Tragen kommen kann.
Eine Frage, die uns hinterlegt wurde, ist, ob es auch ob die Depressionen auch als Prozess zum Sterbeprozess dazugehören. Also ich denke, ich verstehe die Frage so, wenn Menschen sterben, dann durchlaufen sie oft so eine Phase, die auch depressiv sein kann. Ist das richtig?
Es ist richtig. Es ist so, einerseits ich habe vom Trauerprozess gesprochen, ist natürlich auch das Sterben ein Prozess des Loslassens, wo wir wissen das von Elisabeth Kübler-Ross, verschiedene Phasen, so ein Widerstand, ein sich aufbäumen, ein ärgerlich sein, aber auch ein niedergeschlagen sein, dass das Phasen sind, die zu einem Prozess des Loslassens natürlicherweise dazugehören können und nicht automatisch aber auch eine klinische Krankheit Depression sind. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass mit den nachlassenden Kräften, mit den nachlassenden Fähigkeiten, den nachlassenden Möglichkeiten am Leben teilzuhaben, auch sozusagen Menschen eine klinisch relevante Depression bekommen können und dass dann auch, ich habe auch eine Weile auf einer Palliativstation gearbeitet, auch wichtig sein kann, dass dann Ängste und Depressionen auch mitbehandelt werden. Also auch da ist sozusagen wieder der geschulte Arzt gefordert zu unterscheiden, was ist jetzt Teil eines Loslassprozesses und ein natürliches Hadern oder Klagen und wo ist es aber mehr, wo ist es wirklich eine behandlungsbedürftige Depression und wo muss man auch mehr auch noch an Unterstützung tun.
Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen, die betroffen sind, ist diejenige, die sich so zusammenläuft in der Frage, gibt es auch christliche Kliniken, an die man sich wenden kann, wenn man betroffen ist oder wenn man jemanden kennt, der betroffen ist? Damit hängt ja zusammen dieser ganze Themenbereich Vertrauen. Wem kann ich mich anvertrauen? Gerade bei der Psychologie ist es so, es ist ein sensibles Thema. Man möchte sich jemandem anvertrauen, von dem man das Gefühl hat, dass man auch wirklich innerlich verstanden wird und dass ja auch die eigenen Überzeugungen ernst nimmt.
Ja.
Und da gibt es oft die Frage, gibt es eine christliche Klinik, die gerade von denjenigen gestellt wird, die eben diesen Glaubenshintergrund haben? Ja.
Und das ist sehr wichtig, was Sie fragen, da unsere Überzeugungen, unser Glaube, wenn wir da uns nicht sicher fühlen, dass wir den Eindruck haben, da werden wir verlacht oder da werden wir gar nicht drüber sprechen können, weil ein Arzt oder ein Psychologe das irgendwie abtut, ja. Und ich weiß oft, dass Patienten auch sagen, darf ich auch da darüber sprechen, meine Vorstellungen von Glauben, auch wenn die vielleicht sehr speziell sein sollten. Und da lade ich Menschen immer ein, ja, du bist willkommen hier bei uns in dieser Klinik auch damit dich zu zeigen. Auch damit wollen wir arbeiten und darüber ist es wichtig auch zu sprechen, weil das ein ganz, ganz wesentliches Element unseres Menschseins ist und unsere Überzeugung, unsere Glaubensüberzeugungen hängen mit unseren Sinnfragen zusammen und es ist wichtig, dem Raum zu geben. Also in unserer Klinik, Artula Klinik in Oberstdorf, ist es so, dass wir sagen, ja, wir sind offen für Menschen christlichen Glaubens, aber auch Menschen, die andere Glaubenstraditionen haben, dass dies ein wichtiger Teil der Behandlung ist. Es gibt verschiedene Kliniken, man kann sozusagen da auch, ich mag jetzt keine Klinik bewerben, ich möchte einfach sagen, wenn Sie da auch zwar im Internet recherchieren und dann die Stichworte eingeben, psychosomatische Klinik, Glaube, Spiritualität, dann werden Sie da auch das ein oder andere finden. Also wie gesagt, wir in der Adler Klinik in Oberstdorf, uns ist es so, dass wir sozusagen aufgrund eines christlichen Menschenbildes unsere Arbeit verstehen und auch diesem Thema offen gegenüberstehen und das auch, wenn gewünscht, mit einbeziehen, aber es auch niemandem aufzwingen.
Ja. Ich sehe gerade, dass eine Hörerin schon etwas länger in der Leitung wartet. Das ist Frau Stengel. Grüß Sie, Frau Stengel.
Hallo, grüß Sie, Gott.
Ja, tut mir leid, dass Sie länger gewartet haben.
Kein Problem, ich habe jetzt richtig schön zugehört und es war so spannend, was Herr Doktor alles gesagt hat und ich muss das alles befürworten. Mhm. Ich bin 2008, ist meine Mutter gestorben im Oktober. Und dann bin ich in ein tiefes, tiefes, tiefes Loch gefallen. Und was ist mit mir los? Komme ich da wieder raus? Wer kann mir helfen? Und wo soll ich hin? Das waren meine Fragen. Ja, ich hatte einen guten Hausarzt, der überwies mich zur Therapeutin, also zur Ärztin. Die hatte mir Antidepressiva verschrieben. Ich hatte nur 3 Tage geschlafen. Nur geschlafen. was soll ich tun? Ich hatte die Fenster verhängt, hatte Decken vorgehängt, dass alles finster ist. Meine Nerven waren blank. Dann kam ich zur Kur nach Höhenried am Starnberger See. Ich sehe noch die Ärztin vor mir stehen. Sie schaute mich an und sagte, deutet auf mich mit ihrem Zeigefinger und sagte, okay, Sie bleiben 5 Wochen. Ich dachte, ja, wenn es mir hilft, ist gut. Und da war eine Kapelle. Das war für mich ein Segen. Es waren gute Therapeuten, Psychotherapeuten. Es war eine Therapeutin. Ich sage jetzt mal so richtig, krass, sie bohrte in mein Herz wie ein Bohrer. Sie zog mir alles raus, was mich bedrückte. Und das hat 5 Sitzungen gedauert. In der 6. Sitzung konnte ich nicht mehr, ich musste alles loswerden. Ich hatte noch etwas zu verarbeiten in meinem Leben. Ich bin 68 und ich wurde als 13-jähriges Mädchen missbraucht und das trug ich mein ganzes Leben mit mir rum. Und ich sage heute 1000 Dank, Jesus, 1000 Dank, dass ich in dieser Kapelle sitzen durfte. Und 1000 Dank an die guten Therapeuten von Höhenried. Mhm.
Vielen Dank, Frau Stengel, dass Sie uns das erzählt haben. Denn ich denke, das fasst das zusammen, auch was Dr. Tischinger gesagt hat, das ist beides spielt zusammen. Also der Glaube kann wirklich das tragende Fundament sein. Die Therapeuten spielen aber in diesem Heilungsprozess dann auch ihre Rolle, in ihrem Fall eine gute Rolle. Und das ist schön, dass Sie damit anderen Mut machen, auch das Thema anzugehen, wenn Sie sich, wenn Sie depressiv sind und vielleicht gar nicht wirklich wissen, woher das jetzt alles kommt. Ja, ich denke, Missbrauch ist sicher ein Riss im Fundament eines Menschen, weil dieser Mensch sich dann eben wertlos fühlt. Und ich denke, das kann oft ein dieser Riss im Fundament sein, der dann unter Belastung zusammenbricht. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Dr. Tischinger, möchten Sie noch etwas sagen dazu?
Also Frau Stengel, ich möchte Ihnen einfach von Herzen danken. Sie haben so offen und ehrlich von sich erzählt und damit Mut gemacht, dass das, was Sie erlebt haben da 2008, dass man in so einer tiefen Not dann wirklich im Moment hoffnungslos ist und sich dann aber öffnet und sich Hilfe holt und Sie dann diesen Weg geschildert haben, was Ihnen geholfen hat. Und es ist, wie Sie sagen, ganz, ganz oft so, dass dann eben in der Depression nochmal alte Wunden, alte Verletzungen, alten Ballast, den wir mit uns herumtragen, zutage kommt. Vielleicht auch, um losgelassen zu werden, um verwandelt zu werden. Und das ist so ein Segen, auch in Depressionen, dass dann plötzlich vielleicht nochmal alte Themen auch auflösbar werden und Menschen merken so, und jetzt gehen sie unbelasteter weiter. Etwas, was lange in ihnen sozusagen schon da war und darauf gewartet hat, es sozusagen zu bearbeiten. Also vielen Dank für dieses ermutigende, ehrliche Zeugnis. Das ist wirklich jetzt auch ein Geschenk für, ich denke, auch für alle Hörer, was Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Ja, danke schön, Frau Stengel. Alles Gute Ihnen. Gottes Segen. Und wir kommen nun zu unserer letzten Hörerin, Schwester Georgia. Sie ruft aus Nordrhein-Westfalen an. Grüß Sie Gott, Schwester Georgia. Schwester Georgia, hören Sie uns? Ich höre Sie noch nicht. Vielleicht ist sie nicht mehr bei uns auf Sendung. Wenn sie
Hallo?
Nicht, ja, doch, jetzt höre ich Sie. Guten Tag, Schwester Georgia.
Ja, ich bin Schwester Georgia und ich liege auch zurzeit in einem tiefen Loch. Aber ich habe jetzt den Vortrag mitgehört und ich könnte mir vorstellen, ich frage aber nochmal, ich war im September in Urlaub gegangen und wurde da plötzlich krank. Und hatte Lungenentzündung, Rippenfellentzündung, war 4 Wochen im Krankenhaus und durfte dann wieder nach Hause und dann war es mir hier schwindelig. Ich bin dann mit dem Kopf gegen die Tür gefahren und musste nochmal ins Krankenhaus und da bekam ich noch den Virus, den schlimmen Virus mit den Durchfällen und dann bin ich körperlich jetzt am Ende gewesen. Und nun bin ich aber von der Psyche her dermaßen in einem Loch, dass ich im Moment nicht weiß, wie ich da rauskommen soll. Und da spreche ich auch das an. Ich bin ja auch ein gläubiger Mensch und ich habe bis jetzt Krankenhausseelsorge gemacht und bin ja selbst so tief gefallen, so tief in einem Loch, dass ich nicht rauskomme. Und zwar ist das ganz bedingt morgens am Morgen.
Also was Sie gerade beschreiben, ist sehr, sehr typisch. Das heißt, das eine ist, dass nach schweren körperlichen Erkrankungen, Lungenentzündung oder wir wissen auch, dass zum Beispiel nach Herzinfarkte 30% aller Herzinfarktpatienten infolge dessen, was da körperlich sich verändert und diese reduzierte Belastbarkeit, dass dann auch Depressionen entstehen als Folge von schweren körperlichen Erkrankungen. Das ist häufig, da sind Sie nicht alleine. Das, was Sie beschreiben, dass es vor allem ein Morgentief ist, dass es morgens schlimm ist, das ist auch ein Hinweis, dass es sich um eine behandlungsbedürftige Depression handeln könnte, weil da typischerweise im Lauf des Tages das Befinden auch schwankt. Viele, viele klagen, dass es ein Morgentief gibt. Und ich würde Ihnen Mut machen, dass Sie, so wie Sie Behandlung jetzt für die Lungenerkrankung gefunden haben, dass sie auch eine Behandlung für jetzt ihre seelische Situation finden. Und gerade Seelsorger erzählen mir oft, ich hatte auch vor kurzem eine Frau, die als Seelsorgerin im Krankenhaus arbeitete, eine Depression kam, die sagte danach, jetzt konnte ich nochmal auf eine ganz neue Weise auch meine Menschen, die ich begleiten darf, ihr nahe sein, weil ich sie noch mehr verstanden habe, weil ich selber durch so ein Tal gegangen bin. Ich bin als Krankenhausseelsorger noch gewachsen und es spiegeln mir auch die Menschen wider, dass sie sagen, es ist schön, dass sie, wie sie für mich da sind. Also vielleicht ist es auch, manchmal sage ich auch ein Segen in Verkleidung, wenn man selber durch ein Loch gehen muss, dass man dann anders auch mit anderen Menschen noch mitgehen darf. Also bitte holen Sie sich die Hilfe. Und vielleicht ist es rückwirkend so, dass Sie sagen können, ja, ich sehe, dass es auch einen Segen gab, der da drauf lag.
Das heißt, wenn Sie sagen, ich soll mir eine Hilfe holen, dass ich, also ich möchte, ich wollte noch sagen, ich hatte vor 8 Jahren ich zwei Thrombosen rechts und links in beiden Beinen. Und da hatte ich auch kurz mal so einen Hänger. Bin ich auch zu einem Arzt und der hat mir auch gleich Medikamente gegeben. Und ich möchte eigentlich von Medikamenten absehen.
Also eine Möglichkeit wäre, wenn Sie mit Ihrem Hausarzt besprechen, ob Sie zum Beispiel statt einer medikamentösen Behandlung eine psychotherapeutische Behandlung aufsuchen. Also wenn, Sie haben jetzt gerade das Beispiel mit Thrombose gebraucht, wenn da praktisch die Gefäße wie verstopfen, dann ist es in einer depressiven Phase so, dass dann die Kanäle, wo die Lebensenergie fließt, so ein bisschen wie verstopft sind. Und die kann man eben wieder frei bekommen, ob durch Medikamente oder durch therapeutische Gespräche. Was jetzt in Ihrem Fall günstig ist, kann ich nicht entscheiden, aber wenn Sie einen guten Arzt haben, dem Sie sich anvertrauen, dann Sie mit dem mal sprechen, welche Art von Behandlung er Ihnen empfehlen würde und als medikamentöse Behandlung nur eine Möglichkeit, es gibt andere, vielleicht ist da eben diese Gesprächstherapie für Sie ist das Richtigere, aber bitte holen Sie sich Unterstützung, gehen Sie zu Ihrem Arzt und sprechen Sie mit ihm, was Sie sich auch vorstellen können, was Sie gerne auch machen möchten.
Vielleicht darf man da als Patient auch in einer guten Weise auch selbstbewusst sein und nicht einfach nur auch mal sagen, wenn man Bedenken hat und diese Bedenken auch wirklich äußern und besprechen mit dem jeweiligen Arzt. Vielen Dank, Schwester Georgia, und wir wünschen auch Ihnen von Herzen gute Besserung und Gottes Segen. Dr. Tischinger, die Sendezeit geht zu Ende und leider sind ganz, ganz viele Themen gar nicht richtig angesprochen worden. Wir hätten gerne noch darüber gesprochen, was wir im Alltag tun können, auch wenn wir die Neigung zu Depressionen haben, wo die Alarmsignale sind. Aber vielleicht kann ich auf ein Buch hinweisen, das Sie geschrieben haben. Jeder Tag ist ein geschenktes Leben. Schritte der Achtsamkeit. Der Autor ist Dr. Michael Tischinger und das Buch ist im Kreuz Verlag erschienen. Jeder Tag ist ein geschenktes Leben, Schritte der Achtsamkeit. Das kann man vielleicht begleitend auch lesen. Dr. Tischinger, sagen Sie uns vielleicht in ein paar Sätzen, was Sie da vor allem mitteilen wollten?
Genau, es ist dafür gedacht, dass es im Alltag ein Begleiter sein kann. Es sind praktische Übungen, kleine Geschichten, Hintergrundinformationen. Jetzt nicht nur für Menschen mit Depressionen, auch Menschen, die einfach sich belastet fühlen, die in Krisen waren, Anregungen zu geben, Inspirationen, Ermutigungen. Und das Thema Achtsamkeit ist für mich so ein Schlüsselwort geworden, dass es einfach darum geht, wenn wir durch Krisen gehen, durch Krankheiten, dass wir dadurch auch merken, unser Leben ist verletzbar, unser Leben ist kostbar und es ist so wichtig, dass wir bewusst im Hier und Jetzt leben, dass wir jeden Tag so als ein Geschenk betrachten, annehmen können. Und das sind einfach Ideen, Anregungen, Inspirationen, wie kann es gelingen und ja, von daher gerne da mal vielleicht hineinzuschauen.
Genau, vielleicht möchte es jemand für sich kaufen oder es ist vielleicht auch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der Ihnen so am Herzen liegt. Das können Sie dann selber sehen. Sie können beim Hörerservice den Titel erfragen, 08328921110. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Dr. Tischinger, für diese Sendung zum Thema Wege aus der Depression. Es ist ein weites Feld. Wir könnten noch viel Sendezeit damit füllen. Heute geht das nicht mehr, vielleicht ein späteres Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank Ihnen, auch dass Sie nach Balderschwang gekommen sind. Alles Gute, Gottes Segen auch Ihnen.
Dankeschön.
Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.